damit herzlich willkommen zur 20. Folge Underlane. Während die Mannschaft mittlerweile in Südkorea gelandet ist, arbeiten wir die Ereignisse der vergangenen Woche nochmal auf und ja, sprechen noch über ein paar Sonderthemen. Heute sind wir wieder nur zu zweit, diesmal ist aber statt Max David an meiner Seite und hi.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast es schon gesagt, es war jetzt eine etwas ruhigere Woche. Wir machen ein kleines Update, was so passiert ist. Max ist leider erkrankt. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir sind heute wieder in gewohnten Surroundings, also nicht so wie beim letzten Mal. Bisschen schade eigentlich, aber dafür ist dann die Soundqualität wieder wie gewohnt. Und ich freue mich darauf, jetzt so ein bisschen über die Woche zu sprechen und auch die Korea-Tour noch ein bisschen zu previewen und über das erste Spiel am Mittwoch zu sprechen.
Yes. In der letzten Woche ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert. Eigentlich zwei Sachen allen voran. Jack Clark hat den Verein verlassen, ist zu Sunderland gegangen. Da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel drüber zu berichten. Das Einzige, was man weiß, ist, dass es eine relativ geringe Ablöse ist, die sich dann wohl noch auf bis zu 10 Millionen steigern kann. Ich weiß nicht, ich wünsche ihm alles Gute. Ich glaube jetzt nicht daran, dass wir die 10 Millionen jemals wieder zurückbekommen würden, aber das einfach mal kurz als Update. Und was dann in den letzten Tagen natürlich passiert ist, ist, dass Long Lee zum Verein gestoßen ist. Und ja, was hältst du vom Transfer?
Ja,
bist du begeistert?
Ja, begeistert würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben ja schon häufiger mal über Longley gesprochen. Das erste Mal, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen, wo wir schon mal, als wir noch über die Innenverteidiger diskutiert haben, da haben wir das noch mehr so als Außenseiteroptionen reingeworfen. Haben aber damals schon gesagt, das wäre wahrscheinlich okay. Dann wurde es immer konkreter, haben ja dann letzte Woche schon diskutiert und kamen eigentlich zu dem Schluss, dass es ein ganz smarter Transfer ist, aber jetzt keiner, der uns komplett vor den Socken haut und wahrscheinlich auch eher in Richtung Backup geht. Was jetzt noch so ein bisschen erwähnenswert ist, was wir letzte Woche noch nicht wussten, ist, dass es sich jetzt aktuell nur um eine Leihe handelt von Barcelona. Aber man war eigentlich immer davon ausgegangen, dass es eine Leihe mit eben einer entsprechenden Leihgebühr von um die 5 bis 6 Millionen Pfund oder Euro, ich weiß es jetzt gar nicht genau, auf jeden Fall in einem einstelligen Bereich und dann nach diesem einen Jahr noch eine Kaufoption gäbe. Das ist jetzt nicht der Fall, es ist nur eine Leihe und das ist insofern, finde ich, eigentlich ein bisschen schade, weil ich mir schon durchaus vorstellen kann, ich hoffe es auch, dass Longley eine ganz ordentliche Saison spielt und er konnte. Ich bin da, um jetzt auch vielleicht ein bisschen eine Frage zu beantworten, bin da eigentlich schon sehr positiv. Und wenn er das dann tun würde, dann finde ich es halt schade, dass man dann nochmal mit Barcelona in Verhandlungen treten muss, die ja jetzt auch irgendwie mit ihrer aktuellen finanziellen Situation da gerade wahrscheinlich auch nicht der angenehmste Verhandlungspartner sind, weil die da ja alle Hebel in Bewegung setzen, um irgendwie, ich weiß nicht, es wirkt auf jeden Fall auf mich so. Insofern finde ich das ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
Ich bin da voll bei dir. Ich habe mir den Transfer die letzten Wochen quasi relativ schön geredet. Ich dachte so, hey, wenn Conte den haben möchte und der Meinung ist, dass er aus ihm einen guten Spieler wieder machen kann, dann why not? Vor allem mit dem Hintergrund, du leihst ihn aus, hast eine Kaufoption und kannst dann ein richtiges Schnäppchen fahren, denn der hat ja einen Marktwert von 60, 70 Millionen zwischenzeitlich bei Sevilla gehabt. Und dementsprechend dachte ich, das ist ein richtig smarter Deal und hätte dann gesagt, so vielleicht so ein 8 von 10 Transfer. Aber jetzt ohne die Kaufoption finde ich es schwieriger. Ich bin trotzdem der Meinung, dass er, um den Kader erstmal aufzufüllen, schon ein ganz ordentlicher Transfer ist, weil wir haben in der vergangenen Saison immer wieder darüber geredet, dass wir keinerlei Backup für Eric Dier und Ben Davis haben. Und Longley kann dann theoretisch in beide Positionen erstmal so abdecken, kann da ein bisschen Konkurrenz schaffen oder sorgen und ja, einfach ein bisschen mehr für Breite sorgen. Aber ja, ohne die Kaufoption finde ich es einfach schade, weil es gibt quasi nur zwei Szenarien. Entweder er ist schlecht, dann geht er da zurück, oder er ist halt so gut, dass wir ihn verpflichten möchten und dann müssen wir mit Barcelona nochmal über eine Ablöse verhandeln. Und ja, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der Deal sich jetzt relativ lang gezogen hat, weil Paratici unbedingt diese Kaufoption drin haben wollte. Weil eigentlich war ja seit irgendwie eineinhalb Wochen oder so klar, dass Longley der neue Innenverteidiger erstmal wird, aber hat sich der dann ja trotzdem bis zum Mann ist er zur Mannschaft gestoßen, beziehungsweise Mittwoch, wann wurde er offiziell gemacht?
Mittwoch, glaube ich, oder also Mittwoch. Wir nehmen jetzt, oder am Donnerstag erst?
Ich weiß gar nicht mehr, also relativ spät.
Oder vielleicht sogar erst am Freitag, ich weiß es gerade gar nicht, wir nehmen am Sonntag auf und ich habe so ein bisschen, also ich glaube Donnerstag oder Freitag.
Ja, also sehr spät, auch zu spät, um zum Korea-Squad zu gehören. Dementsprechend war das so ein bisschen merkwürdig. Es ist eine pure Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass da das ein Grund ist, warum es so lange gedauert hat, dass man gesagt hat, oh, okay, man möchte diese Kaufoption haben. Dann hat man irgendwann gemerkt, okay, die kriegt man nicht. Und dann hat man gesagt, dann machen wir es halt jetzt irgendwie so. Ja, am Ende, ich beschwere mich nicht über den Transfer, vor allem mit dem Hintergrund, dass Kulusevski und Bentancur jetzt bei Juventus auch nicht zu den Stars gehört haben und eigentlich ausgemustert waren und die jetzt bei den Spurs absolute Stammspieler sind und Säulen für die Zukunft. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass Longley auch sehr, sehr viele Leute überraschen kann. Aber, weiß nicht, dass es keine Kaufoption gibt, das kotzt mich ehrlich gesagt so ein bisschen an, weil ja, das war der Grund, warum ich mir diesen Transfer so schön geredet habe. Und das macht den jetzt schon ein bisschen schlechter, eigentlich deutlich schlechter, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich bin da voll bei dir, das stößt so ein bisschen auf. Ich denke auch, dass, also jetzt, um jetzt mal aufs Sportliche zu kommen, für Longley ist das jetzt ein Neustart quasi, nachdem er jetzt bei Spy Barcelona wirklich nicht rund lief. Und hoffentlich auch einfach für ihn dann ein mentaler Reset unter einem Trainer, der ihn ja auch so wie man gehört hat, auch wirklich wollte. Ich glaube, das ist also das tut dem Spieler sicherlich auch gut, wenn, so wie man hört hat, Conte ihn ja auch angerufen, mit ihm gesprochen. Man hat ja auch direkt schon gesehen in diesem Behind-the-Scenes-Video, was veröffentlicht wurde von seinem ersten Tag, wie er da mit Conte spricht. Von daher ist das jetzt eigentlich für ihn die perfekte Umgebung, sage ich mal, um zu alter Stärke zurückzufinden. Und ich hoffe, dass er das schafft, denn ich, das war jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen mehr Slapstick als Verteidigen. Und das hat ja auch Max auf Twitter auch mal geschrieben, dass er, was weiß ich, wie viele Elfmeter verursacht hat und Karten und alles Mögliche. Das liest sich halt alles echt nicht gut. Aber ich glaube, dass da nach wie vor ein guter Innenverteidiger drin steckt, der voll mit dem Ball am Fuß sehr viel Qualität hat. Von daher, wir können uns jetzt noch eine Stunde über diese fehlende Kaufoption ärgern, aber ich bin jetzt einfach erstmal gespannt, ihn zu sehen und drücke einfach ganz fest die Daumen, dass es klappt. Denn ich glaube, selbst, also wenn er eine gute Saison spielt, dann dann geht man halt nochmal mit Barcelona in die Verhandlungen, aber das wird dann ja auch keine astronomische Summe werden und dann kann man ihn vielleicht auch fest verpflichten. Von daher, ich freue mich jetzt erstmal auf ihn. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass er jetzt nicht in Korea dabei ist. Das ist halt auch noch jetzt eine Spätfolge davon, dass sich der Transfer so lange gezogen hat. Das ist halt total dämlich, dass er jetzt wahrscheinlich erstmal 2 Wochen Individualtraining macht.
Gibt es eine Chance, dass er nochmal zur Mannschaft stößt in den nächsten Tagen? Nee, weißt du das?
Ich denke nicht. Also ich glaube, da geht es halt einfach um Visa-Bestimmungen, Einreisebestimmungen nach Südkorea. Und ich kann mir vorstellen, dass die in Südkorea jetzt tendenziell, die sind jetzt wahrscheinlich nicht ultra streng, aber man muss auf jeden Fall länger als 24 Stunden, also Longley ist ja am Freitag, hat er seinen Vertrag unterschrieben, nehme ich mal an, oder vielleicht schon am Donnerstag, okay. Und dann am Samstagabend ist die Mannschaft nach Korea geflogen und ich kann mir schwer vorstellen, dass man in so einer kurzen Zeit, auch ein Fußballverein, der ja da wahrscheinlich irgendwie etwas mehr Hebel in Bewegung setzen kann bei den örtlichen Behörden, kann das wahrscheinlich nicht in so kurzer Zeit bewältigen. Da braucht man wahrscheinlich mindestens eine Woche Vorlauf, wie jetzt bei Richarlison oder so.
Ja, ist tatsächlich ein bisschen schade. Natürlich hat er immer noch relativ viel Preseason vor sich, aber ja, dass er jetzt in Korea nicht dabei ist, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil ich glaube, dass Longley tendenziell jemand gewesen wäre, der diese Preseason unter Conte mit am meisten braucht. Und Richarlison, der hat jetzt keine mentalen Probleme, also das klingt schlimmer, als ich meinte, also hat keine Probleme mit dem Selbstbewusstsein bei Longley, wird das wahrscheinlich anders aussehen nach den vergangenen Saisons. Und es hätte ihm wahrscheinlich sehr viel Sicherheit gegeben, jetzt mit der Mannschaft zu trainieren und jetzt nicht dabei sein zu können, ist schade. Einfach schade.
Aber genau, du hast es ja auch schon gesagt, es gibt noch andere Preseason-Spiele bei den Rangers. Gegen die Rangers ist er dann ja zu der Mannschaft stoßen, dann mit nach Israel reisen Und ja, das wird dann hoffentlich ausreichen. Es sind ja immer noch dann 2 Wochen bis zum, ich weiß gar nicht, wann die Mannschaft zurückreist aus Korea. Das, ich glaube, gegen die Rangers geht es ja am 23. Das sind ja immer noch 2 Wochen bis zum Premier League-Start, in denen ja wahrscheinlich auch nochmal intensiv trainiert wird. Von daher wird das hoffentlich ausreichen. Und ich sag mal so, wir werden da gleich noch drüber sprechen, wenn wir darüber sprechen, wer denn jetzt noch kommt. Aber ich hätte ja sowieso nicht gedacht, dass Longley am ersten Spieltag in der Startelf steht. Also von daher.
Nee, er muss ja auch erstmal an Ben Davis vorbei. Der hat ja genau, eine ganz ordentliche vergangene Saison gespielt. Ich finde, das wird immer wieder vergessen, wenn man darüber redet, wer für die als Left Center Back kommt. Ben, du musst nicht unbedingt erstmal ein Upgrade für Ben Davis schaffen. Der hat ordentlich gespielt. Also ich mache mir jetzt keine Sorgen, das ist vielleicht die richtige Formulierung.
Ja.
Ich mache mir keine Sorgen, wenn wir die ersten 5 Spiele mit Ben Davis spielen. Warum sollte ich auch? Der hat das mehr als ordentlich gemacht. Aber ja, genau. Longley ist da, keine Kaufoption, leider nicht in Korea dabei. Jemand, der definitiv nicht in Korea dabei ist und mal gucken, wie ob er überhaupt irgendwann dabei ist, ist Chad Spence, denn der Deal zieht sich brutal lang. Also eigentlich sind wir ja davon ausgegangen, dass er zur Korea-Reise definitiv da ist. Also bin zumindest ich davon ausgegangen. Hm. Ich dachte ehrlich gesagt, dass der Deal so schon sehr, sehr weit ist und man ja quasi nur noch darauf wartet, jetzt irgendwie die letzten Details zu klären. Aber was man jetzt hört, ist, dass Middlesbrough wirklich schon
frech.
Arge Forderungen frech. Stellt.
Ja, nein, frech ist jetzt das falsche Wort, aber schon, ja.
Wir können es auch frech nennen. Also die normale Summe ist gar nicht das Problem. Da redet man von ungefähr 20 Millionen, 15 bis 20 oder so. Das ist nicht das Problem, aber Middlesbrough fordert wirklich ordentliche Bonuszahlungen und die Spurs sind nicht bereit, das zu zahlen, was ich total nachvollziehen kann. Also wir immer reden davon, irgendwie erst im Länderspiel, Spiele in der Premier League, was gab's noch? Was
Champions
ist noch im Kopf?
League. Also ich glaube, es gibt halt wirklich eine große Vielzahl an Boni, die da diskutiert werden. Unter anderem halt mit Sicherheit eine gewisse Anzahl von Spielen. Dann kann ich mir wahrscheinlich auch vorstellen, dass es irgendwie um leistungsbezogene Boni zu Assists geht. Dann, das hast du gerade schon gesagt, Boni für, falls Spence seinen ersten Call-up für die Nationalmannschaft, also für die A-Nationalmannschaft bekommt, die Junior-Nationalspieler ist er ja, glaube ich, schon. Dann nochmal eine extra Boni, falls er sein Premier League-Debüt macht, wovon ja auszugehen ist, das ist eigentlich ein schwachsinniger Bonus. Und dann noch einen Bonus für sein Champions League-Debüt. Das ist absurd.
Welche Forderungen von Bonuszahlungen sind vielleicht die oder das, was die Bayern in den Money-Deal einbinden wollten? 3-mal Champions League Sieg und 3-mal Ball und Tor.
War das nicht sogar in Folge?
Oder? Ja, 3 Jahre Vertrag, 3-mal Ball und Tor.
Das mit Spence, das ist so eine Transfersaga, die regt mich mittlerweile schon fast so sehr auf, dass ich den Spieler eigentlich gar nicht mehr haben will, obwohl ich ihn eigentlich eine Zeit lang total gerne haben wollte. Also dann gab es ja auch zwischenzeitlich letzte Woche, glaube ich, da hat Sessegnon irgendwie unter so einem Instagram-Bild von Jed Spence geschrieben, you know what to do oder so, und dann so diese vielsagenden Augen. Das war dann sind die ganzen ITKs auch wieder durchgedreht. Und eine Sache, die mir jetzt auch noch durch den Kopf gegangen ist heute Morgen, es hieß ja immer, dass Daniel Levy persönlich diesen Deal verhandelt mit diesem besagten Borough-Chairman, der da ja diese aberwitzigen Forderungen aufstellt. Jetzt ist natürlich Daniel Levy auch in Korea. Also wenn das stimmt, dass Daniel Levy das verhandelt, dann passiert ja gerade sowieso nichts. Wenn Paratici den Deal verhandelt, oder wenn Paratici jetzt von Levy übernommen hat, dann ist vielleicht, keine Ahnung, dann ist vielleicht bald ein Durchbruch oder dann bricht das, also dann orientieren wir uns komplett um und schauen irgendwie nach italienischen Right Wing Backs, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Also oder das war halt von Anfang an eine Ente, dass Levy diesen Deal verhandelt und das war schon von Anfang an Paratici. Und man hört halt auch einfach gar nichts. Also noch so vor 1-2 Wochen kam da ja immer regelmäßig Updates, so ja, Tottenham are working on it oder man sei in Verhandlungen, aber jetzt hört man ja gerade gar nichts und das ist für mich auch irgendwie ein Zeichen, dass man Also entweder halt, dass man sich umorientiert oder dass jetzt halt irgendwie ein Breakthrough bevorsteht.
Ja, also ich habe keine Ahnung. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie lange sich dieser Deal noch zieht. Ich habe eigentlich wirklich damit gerechnet, dass er vor Wochen schon durch ist, aber
ja,
scheinbar nicht.
Es ist irgendwie ärgerlich einfach, weil man das war ja auch diese Right Wingback Position, und damit können wir jetzt auch vielleicht direkt überleiten zur nächsten Frage, wenn wir eben diskutieren, wie viele Spieler noch kommen oder welche Positionen jetzt noch neu besetzt werden. Wir waren uns ja eigentlich alle einig, und das sage ich auch nach wie vor. Ich bin mir eigentlich zu 95% oder zu 95% sicher, dass wir diesen Sommer einen Right Wingback verpflichten. Das war ja eigentlich klar, dass das eine Position ist. Das hat man, wurde ja auch schon noch während der letzten Saison schon gesagt. Von daher gehe ich davon nach wie vor fest aus. Und dass man dann diesen Spieler nicht vor Korea hat, das ist auch einfach total ärgerlich.
Eben, denn Chad Spence wäre, auch wenn er sicherlich ein Raw Gem ist, also jemand, der noch viel Potenzial hat, aber eben noch viel Arbeit irgendwie mitbringen muss oder an dem man noch viel feilen muss. Genau der wäre ja für die Preseason, also für den wäre ja die Preseason mit am wichtigsten gewesen. Zu wissen, ja, genau das muss ich machen in einem Contest-System, damit er da gut reinpasst. Denn wenn du jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, jetzt nehmen wir jetzt mal Reece James als Beispiel. Wenn du einen Weltklasse Rechtsverteidiger schon holst, der schon viel Erfahrung gesammelt hat, dann findet er sich in einem Top-Team auch schneller, irgendwie findet er schneller seinen Platz. Aber Spence hat bisher nur Championship gespielt und ja, sehr, sehr gut, aber eben Premier League ist nochmal was ganz anderes und Antonio Conte erwartet viel von seinen Spielern. Dementsprechend finde ich es einfach sehr schade. Und ich wiederhole, bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Deal längst durch ist. Mittlerweile gibt es durchaus auch die Gefahr, dass er vielleicht gar nicht durchgeht. Also, wenn Middlesbrough Boni abrückt, dann kann es ja durchaus sein, dass wir das einfach nicht zahlen wollen, weil auf was für eine Summe kann es denn dann hochgehen? 30 Millionen, 40 Millionen im schlechtesten Fall? Das ist komplett absurd für einen Spieler, der nicht mal bei Middlesbrough gut gespielt hat. Also war ja nicht mal bei ihnen. Das finde ich tatsächlich sehr frech. Aber ja, wollen wir mal kurz über Alternativen reden? Was für Alternativen
können wir machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt, also es gibt, werden ja immer viele italienische, viele Namen aus der Serie A in den Raum geworfen. Molina, ja, glaube ich, heißt der gute Herr. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir können da gerne drüber sprechen, aber ich bin leider kein Experte, was italienische Right Wingbacks angeht. Ich hatte mich schon so auf Spence eingeschossen, dass ich da auch gar nicht mehr so wirklich nach Alternativen geschaut habe in letzter Zeit. Aber was wäre vielleicht deine erste Wahl, wenn es jetzt nicht Spence wird?
Ich habe keine Alternative. Ich gucke gerade also meine Liste durch und
ich bin ja nicht müde geworden, immer wieder Hakimi in den Raum zu werfen, aber der ist natürlich astronomisch teuer. Aber dann werden natürlich alle Probleme mit einem Schlag gelöst. Aber das ist mir jetzt bewusst, dass das vollkommen realitätsfern ist, aber man darf ja noch Träume haben.
Ja, also zwischenzeitlich gab es sicherlich eine Mini-Chance, aber da es jetzt hört, dass wie heißt der als neue PSG-Coach? Gaultier? Ist das der? Gaultier,
ja.
Wohl mit Dreierkette bzw. Fünferkette spielen möchte, dann ist natürlich Hakimi direkt einer der wichtigsten Spieler des Kaders. Und dann kannst du es komplett vergessen. Aber ja, also ich meine, es gibt ein paar Namen, die immer wieder genannt werden, aber ich gucke mal eine Liste gerade so an und ich finde eigentlich gegen jeden einzelnen irgendwelche Argumente. Also der immer wieder fällt, ist Pedro Porro. Der hat natürlich eine fantastische Saison bei Sporting Lissabon gespielt und der ist ein Riesentalent. Der hat aber auch mehrmals gesagt, dass er den Verein in diesem Sommer nicht verlassen möchte, weil er ja erstmal halt Spielpraxis sammeln möchte, was ja auch total verständlich ist und ehrlich gesagt auch sehr smart. Der wäre höchstens was dann eben für nächsten Sommer, wenn man dann nochmal irgendwie upgraden möchte. Aber für diesen kannst du es quasi vergessen. Und sonst, ja, Joaquin Mele wird immer wieder genannt oder Molina, die beiden, ja, Spieler aus der Serie A. Ich habe auch nicht genug Serie A geschaut, um da jetzt wirklich eine fundierte Meinung zu haben. Ich bin, von Mähle habe ich deutlich mehr gesehen als von Molina. Ist ein guter Spieler, aber irgendwie wäre ich auch enttäuscht, weil ich finde, wir haben ja mit Doherty schon einen ordentlichen Right Wingback. Also wenn er jetzt nach seiner Verletzung wieder zu seiner Form findet, die er vor der Verletzung hat, dann beschwere ich mich ja nicht darüber, wenn er in der kommenden Saison relativ viele Spiele für uns macht. Aber dementsprechend hätte ich halt irgendwie gerne einen Spieler, der viel Potenzial mitbringt oder eben einfach so krass gut ist wie Hakimi, was unrealistisch ist, dass man ja sich da keine Sorgen machen muss. Und dementsprechend hätte ich halt gerne lieber ein Talent, und bei Mähle sehe ich nicht so wirklich, wo er vom Potenzial noch groß hin soll. Vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht, aber ich glaube nicht, dass in ihm noch ein Weltklasse-Spieler schlummert. Und bei Spence habe ich halt diese Träume irgendwie, dass er wirklich ein richtig, richtig guter Right Wingback sein könnte. Sonst, ja, die Namen, die auch immer wieder, also ein Name, der immer wieder fällt, ist Frimpong, ja, von Leverkusen.
Habe ich auch gerade hier ganz oben auf meiner Liste, sehe ich gerade. Ich habe das nochmal aufgebaut, das Dokument, das wir damals gemacht hatten.
Wäre definitiv spannend. Der ist allerdings auch erst vor, glaube ich, 1,5 Jahren zu Leverkusen gegangen und wird dementsprechend auch sehr teuer sein. Ja, und den Namen, den ich auch damals irgendwann mal genannt habe, ist Riedle Baku. Der hat eine furchtbare Saison bei Wolfsburg gespielt, aber Wolfsburg war kollektiv wirklich grauenhaft. Ich könnte mir vorstellen, dass der in der nächsten Saison unter Niko Kovac wesentlich, wesentlich besser spielt. Und ich glaube auch weiterhin, dass seine beste Position der Wingback ist und eben nicht er als Right Winger fast schon ein bisschen verschwendet ist. Daher, ja, es gibt nicht so wirklich viele Optionen. Spence wäre weiterhin meine präferierte Lösung. Ja, sonst Molina, Baku, Frimpong, ich weiß es nicht.
Ja, es ist schwierig. Ich meine, wir haben ja eben schon im Vorfeld des Podcasts privat übergesprochen, dass es ja jetzt irgendwie so aussieht, als würde Emerson Royal bleiben. Ich hoffe es nicht, aber irgendwie, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man jetzt keinen Right Wingback holt, dann einfach mit Doherty als erste Wahl und Emerson als zweite Wahl in die Saison geht. Das wäre allerdings schon irgendwie enttäuschend, also sehr enttäuschend. Aber ich würde es Stand jetzt irgendwie nicht ausschließen. Ich hoffe es nicht.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir keinen
Wingback
holen, aber
ich auch nicht. Aber das Problem ist halt, glaube ich, noch nicht mal das Problem, dass jetzt irgendwie Conte oder der Verein irgendwie das nicht wollen. Aber wir sehen das ja auch gerade. Das ist einfach, der Markt ist einfach auch schwierig, weil ich glaube, dass es gibt jetzt nicht so viele Spieler auf dieser Position, die auch irgendwie dann in das System passen, die geeignet sind. Und man ist bereit, viel Geld auszugeben, aber man ist wahrscheinlich auch nicht bereit, so viel Geld, also quasi Hakimi-Dimensionen auszugeben, und man will auch jetzt vielleicht keinen jungen Spieler wie Spence halt komplett überbezahlen. Und wenn dann einfach die finanziellen Optionen, sag ich mal, wenn die finanziellen Gegebenheiten nicht passen, dann ist man halt vielleicht dazu gezwungen, keinen Right Wingback zu holen. Verstehst du?
Ja, absolut. Ich denke aber, dass Spence irgendwie noch durchgeht. Oder ich hoffe es zumindest.
Ja.
Du sagst es ja, Targets sind, oder die Alternativen sind einfach, irgendwas spricht immer dagegen. Und aber es wäre ganz furchtbar, mit Doherty und Emerson wieder in die Saison zu gehen. Denn ja, also ich habe kein Problem damit, dass Doherty viel spielt, aber Emerson wird jetzt auch über den Sommer hinweg nicht die Intelligenz, also die Fußballintelligenz bekommen haben, um offensiv die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dementsprechend will ich das bitte nicht die ganze Saison übersehen. Daher, ja, wir hoffen einfach, dass Spence noch durchgeht. Es gab jetzt auch von Ellie Gold, glaube ich, in seinem Podcast die Aussage, dass man schon weiterhin irgendwie zuversichtlich ist und man hofft, dass der Deal irgendwie durchgeht. Dementsprechend, vielleicht kann man auch optimistisch sein, aber ich glaube, man ist jetzt auch an dem Punkt angekommen, an dem man zumindest mal über Alternativen nachdenken muss.
Ja, der Konsens ist ja auch von Paul O'Keefe, dem Number One ITK, ja auch immer wieder, dass man eigentlich da, er sagt ja immer, dass er das immer noch erwartet, dass der Deal passiert. Aber das ist halt irgendwie jede Woche immer Also das ist ja auch dann 10.000 Quellen berichten das unterschiedliche Sachen von wegen einer Einigung, aber oder keiner Einigung und diese und jene Add-ons und man ist noch so und so viel Millionen voneinander entfernt. Das ist einfach, es ist so eine Saga, die schon jetzt sehr nervige Züge annimmt.
Genau, ja. Aber was glaubst du denn, also wir gehen ja weiterhin davon aus, dass bestimmt noch irgendwie ein Right Wingback kommt.
Ja.
Was glaubst du denn, was für Spieler beziehungsweise für welche Positionen kommen denn danach noch Spieler? Weil es sind ja immer noch fast 2 Monate bis Ende des Transferfensters. Man hat jetzt schon 5 Transfers getätigt, aber man wird den Transfermarkt ja jetzt nicht, also man wird jetzt nicht sagen, so, jo, wir sind fertig, macht euer Zeug, wir kommen dann nächstes Jahr wieder. Was glaubst du denn, was könnte denn noch passieren?
Also, das hängt natürlich zum einen ganz stark von den Abgängen ab, wer jetzt noch den Verein verlässt. Also, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, wenn wir kurz über Korea sprechen. Es gibt einige Namen, auch durchaus große Namen, die mit ziemlicher Sicherheit, also wo der Verein zumindest versuchen wird, sie loszuwerden. Ob sie dann wirklich gehen, ist natürlich dann die Frage, ob entsprechende Angebote reinkommen. Aber durch die besagten Abgänge von unter anderem Reguilón oder auch einem Lo Celso, Harry Winks ist auch so ein Kandidat, da wird natürlich noch ein bisschen Geld in die Kassen gespült. Und es ist ja auch immer noch von der Cash Injection sicherlich auch noch was da. Ich habe das eben nachgeschaut, die aktuelle Transferbilanz mit Richarlison, Bissouma und den bisherigen Abgängen, also Bergwijn, liegt bei minus 50 Millionen und diese Cash Injection war ja 150 Millionen Euro. So. Und diese Cash Injection betrug ja 175 Millionen Euro und auch, es hieß ja damals, dass das alles in Transfers gehen soll. Das kann ich nach wie vor nicht so richtig glauben, aber es wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr in Transfers fließen als nur 50 Millionen. Gut, dann sind da noch Kulusevski und Romero müssen auch noch bezahlt werden, aber wir gehen mal davon aus, dass halt immer noch einiges an Geld da ist. Und deshalb denke ich schon, dass noch ein paar Spieler kommen, oder was heißt ein paar? Ich glaube halt noch 2 bis 3. Wahrscheinlich der Right Wingback, das ist, denke ich, aktuell am wahrscheinlichsten, dass da noch jemand kommt. Und darüber hinaus, also wenn im Optimalfall noch ein zentraler Mittelfeldspieler der etwas kreativer ist und auch eher nach vorne sich orientieren kann und dann dieser besagte Blockbuster-Transfer in der Innenverteidigung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eben weil die Marktsituation gerade bei den Innenverteidigern schwierig ist, dass man vielleicht doch nur den zentralen Mittelfeldspieler holt. Das wäre dann total enttäuschend, nachdem man den ganzen Sommer darauf gehofft hat, dass irgendwie Bastoni kommt oder Gvardiol oder keine Ahnung, diese ganzen großen Namen. Aber man hört ja auch immer wieder, dass die eigentlich aktuell nicht zu haben sind und dass man sich deshalb damit begnügt, jetzt so eine Übergangslösung, wie jetzt Longley beispielsweise, zu landen und dann im nächsten Sommer nochmal zu versuchen, Bastoni oder Gvardiol oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen, zu holen. Also so einen richtig großen Transfer in der Innenverteidigung. Lange Rede, kurzer Sinn. Sorry, dass ich so weit ausgeholt habe. Ich denke, dass wahrscheinlich noch 2 Spieler kommen, Minimum. Und alles andere ist Bonus. Je nachdem, was sich auch noch ergibt, irgendwelche Last-Minute-Deals, wenn Barcelona auffällt, dass sie noch irgendwie 100 Millionen an Wages schulden und noch irgendwie Spieler loswerden müssen oder so, dass man da vielleicht nochmal zuschlägt. Aber ich denke, zwei Spieler kommen noch.
Ja, ich gehe tendenziell von 3 aus, also inklusive des Right Wingbacks. Du sagst es in der Innenverteidigung, es ist super schwierig, denn wir träumen alle von Bastoni und Gvardiol, aber die sind halt, wenn sich da nicht irgendwas...
Ich frage es nur, von wem wir träumen. Das ist natürlich hier die Diskussion.
Ich träume von Gvardiol.
Die Podcast-Folge ist im Streitgespräch. Gvardiol oder Bastoni.
Also ich meine, es gibt ja für beide einfach Argumente. Bastoni hat unter Conte schon gearbeitet, hat mehr Erfahrung schon auf Top-Niveau gesammelt. Das spricht natürlich für ihn. Aber wenn du Gvardiol anschaust, dann siehst du einfach, okay, der wird, also jeder, der den Typen regelmäßig spielen sieht, sieht, dass der ein Weltklasse-Innenverteidiger wird. Und ich glaube, dass sein Potenzial nochmal über Bastoni ist. Allerdings glaube ich auch, dass Bastoni zum jetzigen Zeitpunkt erstmal weiter ist. Ich würde mich nicht beschweren, wenn Bastoni kommt. Das ist mehr. Ich glaube.
Als Kontext noch, dass für die Hörerinnen und Hörer zwischen Felix und mir ist seit einigen Wochen oder vielleicht 2, 3 Wochen so ein bisschen diese Diskussion entfacht, ob wir lieber Guardiola oder Bastoni hätten. Und auch letztes Wochenende, als wir uns ja getroffen haben, war das auch Gegenstand einiger Debatten. Deshalb dieser kleine Joke hier.
Ja, genau. Also am Ende ist es mir egal, wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich zu Guardiola tendieren, aber ja, egal. Wenn einer der beiden jetzt am Ende der Transferphase bei uns wäre, ich glaube nicht, dass wir uns beschweren würden. Selbst wenn das nicht unsere präferierte Wahl ist. Und ja, es ist, aber die beiden sind eben quasi nicht zu haben. Leipzig will eine absurde Summe für Guardiola. Also wir reden von 80 bis 100 Millionen, also Euro. Das ist einfach krass viel. Inter würde nicht so viel für Bastoni wollen, aber Bastoni will halt Inter nicht verlassen. Dementsprechend wird man da wahrscheinlich einfach gucken, ob irgendwas geht, ob da irgendwie Bewegung in irgendwas in die beiden Personalien kommt. Dementsprechend glaube ich, dass sich das lange, lange ziehen könnte, dass man den zweiten Innenverteidiger erst sehr spät holt. Ob das jetzt einer der beiden ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, wenn man jetzt noch einen holt, ist der realistischste wahrscheinlich eher Paul Torres, mit dem Hintergedanken, dass er vielleicht auch zwei, ebenfalls wie Longley, beide Positionen irgendwie abdecken könnte, sowohl als Left Centerback als auch als Central Centerback. Ja, also ich bin eigentlich großer, großer Torres-Fan, aber seine Kopfballstatistiken, die ziehen das immer so ein bisschen runter. Wenn die besser wären, würde ich sagen, sofort leg die 15 Millionen auf den Tisch, nimm ihn mit. Aber die sind wirklich unter aller Sau.
Ich finde diese Torres-Personalie spannend, denn ich glaube, also ich zuerst mal, so wie man das ja auch irgendwie hört von den ITKs, ist er aktuell bei Tottenham jetzt sonderlich weit oben auf der Liste, einfach weil man auch, wie wir das ja schon zu Genüge diskutiert haben, auch identifiziert hat, dass er nicht so super in das Profil, um wieder das Wort zu verwenden, in das Profil passt. Es ist für mich jetzt aber insofern interessant, weil ja Torres auch letztes Jahr wollte ja nicht zu den Spurs, weil er Champions League spielen will. Jetzt ist Villarreal nächste Saison in der Conference League. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Spieler von noch dem Format Torres dann eigentlich sagt, dass er weg will. Also da hört man ja irgendwie gar nichts. Ich finde das wie, also entweder fühlt er sich da sehr wohl oder er respektiert auch irgendwie den Verein sehr. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er wechseln will. Dann hatte ich lange Zeit gedacht, dass Manchester United ihn vielleicht holt. Auch wenn die jetzt auch nicht in der Champions League spielen, aber gut. Die wollen ja jetzt aber eher Martinez von Ajax, Manchester City. Die wollen auch noch einen Innenverteidiger und schauen sich ja auch immer Guardiola an, wobei der, ich glaube, dass das Preisschild sogar City abschreckt, so wie man das hört. Chelsea will noch Innenverteidiger. Also eigentlich wollen ja fast alle englischen Top-Clubs Innenverteidiger holen. Aber keiner hat so wirklich Paul Torres auf der Liste, so wie man das zumindest von den aktuellen Medienberichten hört. Also Chelsea will ja auch irgendwie Koundé oder De Ligt vielleicht. Und insofern, ja, vielleicht wird das doch nochmal was. Auch wenn ich jetzt mittlerweile mich eigentlich schon wieder von ihm verabschiedet hatte.
Ja, ich habe mich davon eigentlich auch verabschiedet. Also es sah ja zwischenzeitlich sehr, sehr, sehr gut aus und dementsprechend sind wir alle davon ausgegangen, dass er kommt. Aber ja, ich weiß auch nicht. Es ist ein Rätselraten in der Innenverteidigung. Ich glaube, da müssen wir einfach alle Geduld haben. Natürlich man kann auch noch andere Spieler da irgendwie hinschieben und sagen, okay, vielleicht kommt der Spieler, vielleicht kommt der Koulibaly oder so. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir hier die perfekte Lösung finden. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass der Transfer von Longley irgendwie so ein bisschen darauf hindeutet, dass man eigentlich nur Bastoni oder Guardiola haben möchte und eben nicht auf Spieler wie Ndicka oder Hincapié schielt.
Ja, ich glaube, dieser Hincapié, also das soll jetzt nicht despektierlich gemeint sein, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man da beim Hotspur Way, dass da Paratici und Livi sagen und sich irgendwie Hincapié Highlights reingezogen haben. Also sorry, der ist sicherlich ein interessanter Spieler, aber meiner Meinung nach nichts für Tottenham. Keine Ahnung, vielleicht bin ich aber auch irgendwie ein bisschen biased, ich weiß nicht.
Also Potenzial hat er schon.
Ich habe ihn ja gesehen, Anfang des Jahres war ich ja in Leverkusen im Stadion und da hat er mich wirklich nicht überzeugt, also wirklich gar nicht, vielleicht war es einfach nur ein schlechtes Spiel. Ich habe jetzt dann seitdem nicht mehr so viel gesehen, deshalb kann es gut sein, dass ich da biased bin, aber ich weiß nicht, würde mich auch überhaupt nicht irgendwie exciten, der Deal.
Es wäre halt quasi auch das Gegenteil von dem, was Antonio Conte haben möchte. Also er hat ja davon geredet, dass man Spieler kaufen soll, die ready sind, die bereit sind, in der Premier League zu spielen. Und Sincapié ist in der Bundesliga noch sehr, 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 sehr wackelig. Also der hat Potenzial, aber er ist kein Spieler, bei dem du sagst, ja, der kann jetzt Starter in der Premier League sein, schon gar nicht bei einem Top-Club. Und dementsprechend will ich ihn auch nicht unbedingt haben. Ich würde mir jetzt natürlich nicht beschweren, weil er durchaus Potenzial hat, aber wenn man noch einen Left-Center-Back kauft, der nicht Guardiola oder Bastoni heißt, dann würde ich eher zu einem Dika tendieren, aber ich glaube auch der wird spielt jetzt oder ist kein... Es ist zumindest nicht weit oben auf der Liste, dementsprechend ja. Aber lass die Innenverteidiger mal abhaken, wir haben Unmengen an Zeit schon investiert in den vergangenen Folgen, um darüber zu diskutieren. Ich glaube nicht, dass wir da eine Option oder eine perfekte Lösung finden. Aber wir werden auch für die nächste Position wahrscheinlich keine Top-Lösung finden, aber lass da trotzdem mal drüber reden, denn da Eriksen jetzt wahrscheinlich zu oder relativ sicher zu Manchester United wechselt, wird er für die Spurs definitiv keine Option mehr sein. Wir sind aber auch der Meinung, dass im besten Fall noch ein Spieler für die Offensive oder für Kreativität gekauft werden muss. Und dementsprechend, ja, hast du da irgendjemanden auf der Liste, der vielleicht so im zentraloffensiven Mittelfeld oder bestenfalls auch auf dem rechten Flügel agieren kann, wenn Kulusevski mal ausfällt?
Puh. Also es ist keine leichte Frage, das ist so ähnlich wie bei Jed Spence, man hatte sich schon so auf Eriksen eingeschossen, es wäre auch irgendwie dann einfach so diese romantische Lösung gewesen, dass man irgendwie gar keinen anderen Spieler wollte. Jetzt ist Eriksen mit ziemlicher Sicherheit bei Manchester United und man steht so ein bisschen da, wie man sucht nach einem offensiv orientierten Mittelfeldspieler und ein Name, der dann natürlich irgendwie sehr hervorsticht, weil er auch noch ein weiteres Kriterium, was ganz hilfreich ist, erfüllt, nämlich die Homegrown-Quote, ist James Maddison. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich den Transfer liebe, weil einfach Maddison finde ich so ein nicht so cooler Typ. Fußballerisch sicherlich top und auch wahrscheinlich sehr aufregend, den bei den Spurs zu sehen, was der machen könnte. Hat ja auch eine super Saison gespielt. Also das ist, denke ich, definitiv eine Option. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Verein sich das zumindest mal anschauen wird. Wen ich auch sehr cool fände, der allerdings vielleicht jetzt nicht rechts auf dem Flügel spielen könnte oder eher einfach ein zentraler Mittelfeldspieler ist, aber auch mit guten Werten nach vorne, aber eher noch so ein Allrounder ist Fabian Ruiz von Neapel. Ich weiß auch, dass Max den ziemlich cool findet. Der hat noch ein Jahr Vertrag bei Neapel, ist 26, super Werte in allen Bereichen. Hat, lass ich mich gerade schauen, ich hatte es eben offen, diese Saison irgendwie 7 Tore, 4 Assists in der Liga, war allerdings auch ein paar Spiele verletzt und in der zweiten Saisonhälfte dann irgendwie war nicht mehr so gut in Form wie in der ersten Saisonhälfte. Den fände ich richtig cool, zumal er auch, wie gesagt, nächstes Jahr läuft sein Vertrag aus und man könnte vielleicht, also der Marktwert liegt bei, glaube ich, 50 Millionen, könnte man vielleicht einen ganz guten Deal machen. Er will aber wohl, wie ich jetzt vermehrt gelesen habe, eigentlich nach Spanien wieder, also das Spiel ist ja auch ein spanischer Nationalspieler, will wieder zurück in die Heimat und jetzt vielleicht nicht tendenziell nach England. Das ist aber ein Spieler, nämlich schon sehr, den ich schon cool fände, aber du hast das ja auch schon mal angemerkt, Mittelfeldspieler, so zentrale Mittelfeldspieler haben wir eigentlich genug und streng genommen ist er auch einer. Und während Maddison ja eigentlich doch schon eher so der klassische zentraloffensive Mittelfeldspieler ist.
Ja, bei Fabian ist es halt die Frage, wer in Spanien könnte sich ihn denn leisten oder hat Bedarf. Bei Barca ganz bestimmt nicht. Real sehe ich auch nicht, weil die sind im zentralen Mittelfeld wirklich komplett absurd besetzt. Also jetzt mal kurzer Real Talk. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals eine Mannschaft gesehen habe, die auf einer Position so gut besetzt sind. Die haben Modric, Kroos, Casemiro, Tchouaméni, Camavinga und Valverde. Das ist komplett absurd. Also dementsprechend wird er da auch nicht hinwechseln. Und dann halt so Atletico ist halt die einzige Option noch, die eben von den Top-Mannschaften, ich weiß nicht, ob es da Gerüchte gibt zu Atletico, das könnte ich mir zumindest in einem gewissen Rahmen noch vorstellen. Dann zu einem kleineren Club in Spanien zu wechseln, das finde ich, ja, also dafür ist er einfach zu gut. Er ist einfach jetzt, er ist halt ohne Frage einer der Top-Spieler der Serie A und dementsprechend wäre das irgendwie verschenkt. Ich würde mich absolut nicht beschweren, wenn er zu den Spurs geht, aber ich glaube halt nicht, dass wir noch einen wirklich klassischen zentralen Mittelfeldspieler holen, da ich jetzt, ich glaube, denn der nicht, also die nicht zustande gekommene Verpflichtung von Eriksen deutet meiner Meinung nach darauf hin, dass wir schon primär im 3-4-3 spielen und nicht im 3-5-2. Und dementsprechend glaube ich halt, dass wir entweder einen zentral offensiven Spieler verpflichten oder jemanden, der dann sowohl offensiv spielen kann, als auch irgendwie als Right Winger. Und das ist halt Fabian einfach absolut nicht.
Ja,
James Maddison stimmt. kann das in einem gewissen Rahmen schon, obwohl ja seine Äußerungen in den Spurs und vor allem Gareth Bale gegenüber jetzt nicht dafür sorgen, dass ich in Freudensprünge falle, wenn der Name genannt wird. Aber obwohl er natürlich ein fantastischer Spieler wäre. Vielleicht holen wir da diesen Sommer auch einfach keinen Spieler und holen uns einfach nächstes Jahr einen Kunku. Ich würde mich nicht beschweren. Der hat ja eine Ausstiegsklausel. Nee. Ich glaube, so wirklich realistische Namen gibt's gar nicht. So jemand wie Madueke oder so, der immer wieder mal genannt wird, wäre vielleicht eine Option. Ist jetzt aber auch keiner
der... Hätte ich auch gesagt.
Ja, also zumindest niemand, der diese klassische Passkreativität mitbringt, dass er auch mal ja irgendwie ein tiefstehendes Team irgendwie aufbrechen kann. Ja, bei Lyon spielt halt Paqueta, der soll jetzt auch den Verein verlassen dürfen, wenn ordentliches Angebot reinkommt. Das wäre vielleicht interessant. Ich habe jetzt nicht so viel Lyon gesehen in der vergangenen Saison, aber zumindest genug, um sagen zu können, dass er schon ein guter Spieler ist. Ich in definitiv bei den Spurs auch nehmen würde. Ich aber irgendwie mich dann fragen würde, so, okay, das war's. Also, das ist der Spieler, den ihr unbedingt haben wolltet. Deswegen habt ihr Eriksen aufgegeben. Weiß nicht, diesen Gedanken habe ich bei ganz, ganz vielen Leuten.
Ja.
Meine präferierte Lösung, und das ist also wirklich zu, sagen wir mal, 97% Wunschdenken, weil ich den Spieler so unfassbar liebe, ist Nicolò Saniolo von der Roma. Ich bin seit Jahren einfach nur verliebt in diesen Spieler. Es ist wirklich, er ist ohne Probleme in den Top 10 meiner Lieblingsspieler weltweit, wahrscheinlich Top 5 sogar. Ich sehe natürlich auch, dass das Risiko bei ihm mit seinen Verletzungen möglicherweise dazu führt, dass man ihn nicht holen sollte. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal das ausblendet und man wüsste, dass er fit bleibt, dann glaube ich, dass Saniolo die perfekte Lösung wäre, um jetzt nochmal ja Kreativität und ein bisschen Tempo reinzubringen in die Offensive, denn er spielt ja hauptsächlich als Right Winger, aber ist eben auch in der Lage, mal ein bisschen tiefer zu spielen. Und ja, ich liebe ihn wirklich über alles. Ich glaube sogar, vorausgesetzt, der wechselt nicht zu den Spurs, wovon man ausgehen kann. Ich glaube, ich kaufe mir sogar ein Roma-Trikot nächstes Jahr mit ihm hinten drauf. Aber das sind wirklich nur ganz grobe Gedanken. Ich glaube einfach, dass wir noch einen Spieler für die Offensive brauchen, da es ja weiterhin danach aussieht, dass Brian Hill den Verein verlässt, hoffentlich auf Leihbasis. Und dann wäre man ja mit Richarlison und Lucas wieder sehr, sehr dünn offensiv besetzt. Dementsprechend glaube ich, dass ein Spieler, der Minimum in die Offensive stoßen kann, wenn er auch vielleicht eher im zentraloffensiven Mittelfeld beheimatet ist, definitiv noch kommt. Wer das ist, ich habe keine Ahnung.
Ja, also Maddison hat Vertrag bis 2024, Marktwert von laut Transfermarkt von 50 Millionen Euro. Er hat letzte Saison 13 Spiele über rechts gestartet von 52 insgesamt. Das heißt, es ist sicherlich, also er ist ein zentraloffensiver Mittelfeldspieler, kann aber vielleicht, ich weiß nicht, ob er in dem 3-4-3 auf der rechten Position, kann bestimmt auch klappen, kann aber auch schief gehen, weiß ich, kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Ich finde, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich den Deal eigentlich schon cool, weil er ist schon ein sehr, sehr versatiler Offensivspieler und er ist halt auch homegrown. Und auch wenn wir eigentlich in der letzten Folge gesagt haben, dass die Spurs jetzt nicht so viel Probleme bekommen, das ist vielleicht noch auch irgendwie eine Sache, die man erwähnen könnte, eine News aus der letzten Woche. Tanganga wird womöglich verliehen an Bournemouth. Da haben wohl Gespräche stattgefunden. Und das wäre ja auch dann ein Homegrown-Spieler, der wegbricht. Und insofern wäre das wahrscheinlich eine ganz gute Lösung, aber ich bin auch, also da ist ja keiner so richtig schlau aktuell und ich lasse mich einfach überraschen. Vielleicht holen wir auch keinen zentralen Mittelfeldspieler mehr und dafür noch irgendwie einen großen Innenverteidiger. Man weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, also ich meine, wenn wir in die Saison gehen mit Lucas Moura, Richarlison und Brian Hill, dann also als Backups quasi für die Offensive, dann fände ich das auch okay. Also, aber wenn Brian Hill den Verein verlässt, dann finde ich es dann wiederum sehr dünn, weil jemand wie Troy Parrott wahrscheinlich auch verliehen wird. Aber ja, lass mal über Korea reden. Ja. Und denn wir haben ja schon angeschnitten, dass einige Spiele den Verein wohl verlassen werden. Und das hat sich nochmal verdeutlicht, denn die Mannschaft, die mit nach Korea gereist ist, wurde ja auch bekannt gegeben. Und da fehlen gewisse Namen. Und zwar relativ große. Also ja. Joe Roden, der ist aufgrund von einer Erkrankung, keine Ahnung welcher.
Der ist doch total häufig krank. Da war doch noch mal irgendwie was vor ein paar Monaten, wo der auch krank war und dann nicht da. Am letzten Spieltag war der, glaube ich, auch krank. Und bei, also der hat irgendwie, vielleicht hat er nicht so ein, vielleicht das Immunsystem irgendwie Probleme oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Der ist vielleicht häufig krank, habe ich das Gefühl.
Vielleicht arbeitet er dann nebenberuflich im Kindergarten. Ich glaube, er kann ja nämlich sagen, da ist man wirklich durchgehend krank. Ja, ich weiß nicht. Also bei ihm ist ja auch davon auszugehen, dass er den Verein verlässt, ob jetzt auf Leihbasis oder permanent. Dementsprechend hat es mich jetzt nicht. Ich habe erst gedacht, als ich gelesen habe, dass Roden nicht auf der Liste ist, okay, wird halt verliehen oder verkauft. Aber anscheinend fehlt er aufgrund von der Erkrankung. Die anderen vier Namen, relativ großen Namen, die fehlen, sind Gio Lo Celso, Tongin Dombele, Reguilon und Wings. Ich denke, bei Wings, Lo Celso und Ndombele überrascht uns jetzt nicht so wahnsinnig. Bei Wings einfach, weil ich glaube, die Gespräche mit Everton und Co. wohl relativ weit schon sind und man davon ausgehen kann, dass sich der Deal jetzt nicht so lange zieht. Dementsprechend,
ja. Ich habe da irgendwann mal was gelesen, dass Lampard ihn nicht will, aber ich weiß nicht, ob das vertrauenswürdig war. Kann ich nicht einschätzen, was das für eine Quelle war.
Ich auch nicht, aber ist mir egal, was Lampard will, der ist kein guter Coach. der soll überstimmt werden. Ich weiß auch nicht. Also bei Wings denke ich einfach, dass man in der nächsten Woche oder so vielleicht mit dem Transfer rechnen könnte. Die anderen beiden, Ndombele und Lo Celso, da weiß ich nicht, wie weit die Deals da fortgeschritten sind. Allerdings bin ich da der Meinung, also das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich der Meinung bin, dass ein elementarer Baustein für die erfolgreiche Rückrunde unter Conte war, dass man diese beiden Spiele abgegeben hat und inklusive der Lehrli dann auch, weil erst dadurch ein gewisses Teamgefüge oder möglich war, weil Spieler wie Lo Celso und Ndombele, die machen einfach Unruhe, nicht weil sie irgendwie, also die machen passiv Unruhe, nicht dass sie aktiv dafür sorgen, aber es sind einfach so große Namen, die halt dann keine Spielzeit bekommen, dass halt immer irgendwie Unruhe mit im Spiel ist. Und dass die beiden nicht dabei sind, wundert mich überhaupt nicht. Ich hoffe wirklich, dass man beide noch permanent abgeben kann in diesem Sommer. Bei Ndombele habe ich da weniger Hoffnungen. Aber ja, die einzige Personalie, die ein bisschen überrascht, ist Sergio Reguilon. Denn der hat jetzt nicht so wahnsinnig gut gespielt unter Conte. Ich habe mich mehrmals darüber aufgeregt, dass er vorm Tor einfach zu schwach ist, da nicht die Nerven hat. Aber ja, er war jetzt kein Spieler, bei dem ich gesagt habe, ja, lass ihn daheim, den brauchst du nicht. Wenn jemand wie Emerson mitfahren darf, dann darf das Reguilon in meinen Augen auch. Die einzige, ja. die einzige Theorie, die ich da habe, ist, ja, dass vielleicht da auch ein Deal schon relativ weit ist und man sagt, es lohnt sich einfach nicht mehr, aber das ist pure Spekulation.
Ja, ich finde es bei Reguilon ein bisschen zwiegespalten. Der ist ja ein ganz cooler Typ, und hat auch seine Qualitäten. Das haben wir immer wieder durchgekaut, dieses Thema. Aber ich finde es auch insofern eigentlich gut, dass er nicht mitkommt, weil das zeigt dann auch einfach, dass Conte, das ist einfach ein No-Nonsense-Typ. Also im Englischen würde man sagen, he ain't having it. Reguilon ist raus. Der hat einfach, der passt nicht in das System und das wurde identifiziert und, das ist halt, also ich sag mal so, man hat, finde ich, das das jetzt nicht auf jeden Spieler zutreffen, aber auf manche Spieler, die in den Spurs in den letzten Jahren einfach von Trainer zu Trainer, sag ich mal, verschleppt wurden, obwohl sie eigentlich ja nicht mehr ins System gepasst haben, keine Ahnung. Also von, ich bin eigentlich über diesen, ich finde, das ist immer ein frischer Ansatz, sagen wir mal so. Und insofern, das sind ja auch Spieler, von aus denen man durchaus noch Geld machen kann, dass man dann wieder in eben wieder in Kontospieler reinvestieren kann. Oder in, auch wir müssen sie auch jetzt nicht irgendwie vormachen, dass Reguilón jetzt so wie ein Weltklasse-Spieler wäre, der einfach nur nicht ins System passt. Er hatte einfach auch jetzt nicht, er war am Anfang seiner Zeit bei den Spurs, der Hinrunde 2020 war, fand ich, stark, hatte dann aber auch schon in der Rückrunde so ein paar Dry Patches und dann in diesem Jahr hat er mich jetzt zu keinem Zeitpunkt eigentlich wirklich überzeugt. Von daher, ja, also finde ich das absolut konsequent. Und das Einzige, was ja ein bisschen verwunderlich ist, und das hast du ja auch gerade schon gesagt, Emerson hat eigentlich nicht besser gespielt, der ist aber dabei. Aus irgendeinem Grund ist der irgendwie doch mehr in Contes Plan als Reguilón, aber gut. Conte wird wissen, was er will. Man kann das nicht oft genug sagen. Ich glaube, keine Folge vergeht ohne einmal in Conte we trust. Aber das kann man ja auch wieder perfekt anwenden. Ich bin mal gespannt, welche Rolle Emerson diese Saison spielt. Vielleicht geht er ja auch noch. Also vielleicht hat man ihn jetzt auch nur mitgenommen, weil es jetzt irgendwie noch nicht so klar ist, ob er bleibt. Und man kann ihn halt irgendwie auch einfach nicht. Also bei Reguilón ist es ja offensichtlich schon sicher. Aber Emerson, wenn das so ein bisschen so dieser Ansatz, so ja, wenn ein gutes Angebot kommt, dann kann er gehen und wenn nicht, dann bleibt er, dann ist es halt auch irgendwie vielleicht, ja, ein bisschen hart, ihn dann einfach zu Hause zu lassen. Also das kann man, glaube ich, nicht machen. Aber ich glaube, dass es Reguilón gegenüber auch schon dann kommuniziert wurde, dass man wirklich aktiv versucht, ihn zu verkaufen. Und insofern bin ich mit dem Kader, der jetzt nach Korea fliegt, ganz zufrieden. Und ja, wir können ja das zum Abschluss überleiten. Wenn du nichts, ich weiß nicht, ob du noch was zu Reguilón oder Emerson sagen möchtest, ansonsten können wir überleiten.
Ja, klar. Eine Frage. Das ist was ich mir halt immer wieder mal, die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Gibt's eine Chance, dass Emerson auch als Right Centerback ein bisschen eingeplant ist?
Oh, das ist interessant. Ich glaube nicht, dass Emerson dazu das nötige, ja, wie soll man sagen, die Abgebrühtheit hat, sag ich mal. Also ich glaube, dass er einfach er hat ja defensiv schon Qualitäten, wie wir immer wieder betont haben, aber ich glaube nicht, dass er sowohl vom Spielverständnis, auch von der Ruhe her, von seiner Präsenz, auch, also körperlich weiß ich jetzt nicht, ich glaube, er ist jetzt kein Romero, aber könnte sicherlich auch ins Tackling gehen, aber ich sehe ihn einfach aufgrund seiner, ja, er wirkt immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, das war mit Aurier auch schon so, irgendwie so ein bisschen unruhig auf mich. Das sind alle Rechtsverteidiger bei Tottenham sind in den letzten Jahren und immer irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht. Und insofern glaube ich nicht, dass er dafür die nötige Ruhe und Abgeklärtheit hat als Centerback.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber wir haben ja immer wieder gesagt, dass er als Rechtsverteidiger eher defensiv seine Qualitäten hat und ja, vielleicht wird er auch mal wird er auch mal spielen in der kommenden Saison, wenn man eben irgendwie Ergebnis über die Zeit bringen möchte oder eben gegen eine Mannschaft wie Man City, die einfach, man defensiv einfach gut stehen muss, denn gegen Liverpool letzte Saison, ich habe die letzte Saison schon wieder komplett vergessen, ja, bei Liverpool war er ja vielleicht der beste Spurs-Spieler. Also das muss man ja auch dazu sagen.
Das war wirklich ein starkes Spiel.
Ja, aber wir werden sehen. Mittlerweile bin ich bei Emerson einfach an dem Punkt, dem ich sage, wenn er verkauft wird, dann ist das okay, weil ich weiterhin der Meinung bin, dass er als Right Wingback keine wirkliche Zukunft hat. Wenn er aber bleibt und irgendwie ein Squad-Player ist, dann beschwere ich mich jetzt nicht, dann ist das schon okay. Aber ja, genau, lass mal zum Ende kommen, beziehungsweise zum letzten Thema überleiten, und zwar, ja, wie gesagt, die Mannschaft ist mittlerweile in Korea angekommen. Das erste Spiel findet am Mittwoch statt gegen eine, ja, Korea-Auswahl. Und ja, wir wollten einfach mal kurz darüber reden, auf was für Spieler wir uns eigentlich am meisten freuen jetzt in der Preseason. Denn zum einen sind natürlich einige Neuzugänge gekommen. Zum anderen haben wir ein paar junge Spieler dabei. Elfie Devine und Scarlett sind nicht dabei. Die sind nach der U19-EM noch, bekommen noch ein bisschen Auszeit. Aber ja, es sind ja auch genug Rückkehrer von Laien auch dabei. Dementsprechend hast du da irgendwelche Spieler, auf die du dich mit am meisten freust?
Es ist eine schwierige Kiste. Ich habe ein paar Namen, kann mich allerdings, es fällt mir schwer, da das runterzubrechen auf jetzt den einen oder vielleicht die drei Namen. Auf wen ich mich sehr freue, ist Yves Bissouma. Ich finde das sehr spannend. Definitiv das Potenzial, einer der besten Transfers des Sommers zu werden. Und das meine ich vollkommen ernst. Also man denkt sich so, ja, so ein Yves Bissouma von Brighton, der war da schon ganz gut, ja, so guter Deal. Aber ich glaube, dass er halt noch, da ist noch wirklich sehr viel Luft nach oben und er war bei Brighton halt schon wirklich unfassbar gut.
Er war einer der Mittelfeldspieler der Premier League.
Genau. Also, aber man ist, genau, aber das lief halt immer so ein bisschen unter dem Radar irgendwie, weil er für Brighton gespielt hat. Und jetzt ist er erstens mal mehr im Rampenlicht und er kann, glaube ich, auch nochmal spielerisch sich nochmal weiterentwickeln. Von daher denke, also ich, das ist wirklich sportlich einfach ein unglaublich interessanter und guter Transfer mit super viel Potenzial nach oben. Deshalb freue ich mich da extrem drauf, ihn zu sehen. Ich freue mich sehr auf Brian Hill. Nach wie vor hoffe ich, dass er irgendwann mal bei den Spurs funktionieren wird, weil ich habe selten so wie so einen ja coolen, jungen, aufregenden Spieler gesehen wie ihn. Ich finde das, also der ist einfach auch, ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber ich finde das einfach auch so iconic, seine Frisur, und stell dir mal vor, der läuft dann da irgendwie zur Eckfahne und jubelt. Das ist so wie so ein Bilderbuch-Fußballer irgendwie, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen oberflächlich, aber ich finde ihn einfach, ist einfach ein cooler Typ irgendwie.
Und, ich bin da voll bei dir. Ich will unbedingt, dass das funktioniert. Vor allem würde er ja in einem gewissen Rahmen zumindest diese Kreativität mitbringen, die man gegen tiefstehende Gegner mal braucht. Er wurde ja kurz vor seiner Leihe zu Valencia immer wieder eingewechselt, wenn es gerade irgendwie unentschieden stand oder man hinten war. Und da war er ja immer okay. Also er hat jetzt keine Bäume ausgerissen. Aber ich finde weiterhin, dass er Potenzial hat. Und damals gab es ja diese Aussage von Antonio Conte, dass man eben Spieler verpflichten möchte, soll die schon fertig sind und die irgendwie die Körperlichkeit für die Premier League haben. Und ich weiß nicht, ob das immer so extrem auf Brian Hill bezogen war. Das kam so rüber, weil er dann danach verliehen wurde. Aber wir haben auch schon mehrmals gesagt, dass Brian Hill mit großer Wahrscheinlichkeit bei den Spurs geblieben wäre, wenn Steven Bergmann nicht diesen Doppelpack gegen Leicester geschossen hätte. Kurz vor Schluss. Daher vielleicht bleibt er ja doch, wir wissen es alle nicht, es kommt drauf an, wie er jetzt in der Preseason spielt, aber er ist auch bei mir sehr, sehr weit oben auf der Liste der Spieler, auf die ich mich mit am meisten freue.
Ja, bei mir auch ein Name, auf den ich mich sehr freue, und der wird sicherlich dann auch, die Performance von ihm wird dann sicherlich auch irgendwie ein bisschen bestimmen, wie stark man jetzt noch einen Neuzugang da verfolgt. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, Matt Doherty. Denn ich glaube, wenn er jetzt quasi nach seiner Verletzung super spielt, dann und sich irgendwie als der erste Right Wingback so ein bisschen in Position bringt, dann kann es ja vielleicht sein, dass man dann nicht mehr so mit so intensivem Druck nach einem neuen Right Wingback sucht. Wenn er jetzt irgendwie das totale Disaster Class wird, dann sucht man wahrscheinlich etwas stärker nach einem Ersatz. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er sich schlägt. Ich hoffe wirklich, dass er gut aus der Verletzung kommt, denn er war da vorher wirklich fantastisch und ist auch ein sympathischer Typ, cooler Spieler. Ist natürlich jetzt schon was älter, ist, glaube ich, der älteste Spieler im Kader nach Lloris, also der älteste Feldspieler im Kader, so. Muss man schauen, wie er sich jetzt entwickelt, aber definitiv ein guter Spieler, der hoffentlich eine gute Saison vor sich hat und auf den ich jetzt in der Preseason sehr gespannt bin.
Der älteste Feldspieler ist Perisic.
Ah, stimmt. Du hast recht. Sorry. Ich hatte das noch irgendwie auf dem Schirm, aber ich glaube, bevor Perisic kam, war er der älteste, oder er ist der zweitälteste oder so.
Ja, also er ist, du hast natürlich Sonny recht. Sonny ist jetzt auch 30, aber ja. Doherty ist ein paar Monate
später. Ich hatte das mal recherchiert, als ich ja diesen Artikel geschrieben habe über die Transfers der letzten Jahre. Da hatte ich mal mir das Alter der Spieler angeschaut. Aber gut, dass du sagst Perisic. Ich glaube, das ist auch ein Name, auf den man sich sehr freuen kann.
Ja, ich meine, die ganzen ganzen Neuzugänge, jetzt mal abgesehen von Fraser Forster, no disrespect, aber ist ein Ersatzkeeper, sind sehr interessant. Perisic, Richarlison, Bissouma, ich weiß gar nicht, auf welchen ich mich am meisten freue. Ich wäre wahrscheinlich auch bei Bissouma, weil ich glaube, dass er wirklich, wirklich, ja, dass das wirklich der Deal des Sommers sein könnte, wie du schon gesagt hast. Denn ich war Riesenfan bei Brighton und vor allem auch in Kombination mit der relativ geringen Ablöse kann das wirklich ein Monster-Deal werden. Richarlison natürlich interessant, Perisic, keine Ahnung. Aber neben Brian Hill ist wahrscheinlich der Spieler, auf den ich mich am meisten freue. Und einfach aus dem Grund, weil ich mit am wenigsten bisher gesehen habe, Pape Sarr. Ich habe keine Ahnung, auf was für einem Niveau er spielt. Ich habe schon mal gesagt, ich habe kein League, also in der Liga kein Spiel gesehen von Metz. Ich habe nur Highlights gesehen und ein bisschen Senegal und da hat er quasi nicht gespielt. Das heißt, ich mein komplettes Wissen über diesen Spieler besteht aus Gold Lone Watch Videos und YouTube Highlights. Daher mal gucken. Ich bin einfach, ja, er ist halt wirklich wie ein like a new signing. Also er ist halt wirklich das erste Mal da und man wird sehen, ob er nochmal verliehen wird, ob er vielleicht überzeugen kann, denn das Potenzial scheint er ja definitiv zu haben, jo, dass er auch jetzt schon irgendwie eine Rolle spielen könnte.
Das stimmt, das ist auch ein super, super interessanter Name. Ach, ich bin einfach super gespannt. Ich freue mich auf Mittwoch, dann geht's endlich wieder los, auch wenn es nur so ein Showmatch ist. Ich glaube, am Mittwoch wird auch kräftig durchgewechselt werden und das Spiel nicht ganz so ernst genommen werden wie jetzt vielleicht dann gegen Sevilla, ja, das zweite Spiel. Da wird's dann vielleicht schon etwas ernster an die Sache rangegangen. Aber das am Mittwoch ist ja so ein gegen so eine K-League-Auswahl. Da erwarte ich dann eher noch. Da wird wahrscheinlich mehr die Show im Vordergrund stehen rundherum als das Fußballspiel. Aber es ist natürlich trotzdem schön, einfach wieder die Mannschaft in Aktion zu sehen.
Das war ja auch einfach heute die Videos zu sehen, wie Sonny die Mannschaft am Flughafen begrüßt. Das war aber nur süß. Wir freuen uns alle. Ich glaube, es wird eine super Preseason. Ich bin jetzt schon mega heiß auf die Saison. Und ja, mal gucken, was noch passiert in den nächsten Wochen. Wir halten euch definitiv auf dem Laufenden.
Ja.
Und ja, wir hören uns dann irgendwie nächste Woche wieder. Und bis dahin, komm in die Spurs.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.